So. Bin gleich wieder angepöbelt worden.
Wieso nur? Ja, ich bin hier ins Studio reingekommen. Dann hast du da mit deiner Handykamera direkt auf mich gehalten und habe ich gesagt, du erinnerst mich an diese lüsternen Opas, die damals auf der Venus mit ihrer Canon EXOS draufgehalten haben, als Vivian Schmidt quasi da lüstern und erotisch für sie getanzt hat.
Das war
mehr habe ich nicht gesagt.
Ja.
Mein Bruder war übrigens völlig begeistert.
Ja.
Über die Folge. Ich habe ja gesagt, der genießt das richtig. Diesen Spitznamen und die Furcht, die er da auslöst bei den Leuten, hat das richtig genossen, hat man richtig gesehen, hat sich richtig andere würden ja sagen, kannst ja wohl nicht ernsthaft, du tickst wohl nicht richtig hier mich mit dem Schlechter Bagdads und Saddam und so. Ich möchte mit solchen Leuten nicht in Bezug gesetzt werden. Anders mein Bruder.
Ja.
Also jemand, der Angst und Schrecken verbreitet,
da
muss man sagen, also mit solchen, das findet er gut. Gandhi, da hätte sie Stress mitgekriegt.
Aber vielleicht weiß er auch gar nicht, wer Saddam ist und er nickt das immer nur so.
Ach so.
Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, die letzte Folge hieß, Saddam macht sich Sorgen um Borussia Mönchengladbach.
Ja, ist richtig.
Genau.
Ja.
Dein Bruder war gemeint
ist damit. Richtig, ja. Ja, ja, Spitzname Saddam. Ne?
Und das mit den Sorgen hört ja auch nicht auf, ne?
Nee, oh Gott, ja, das ist richtig.
So, du
ja.
stellst jetzt mal dein Handy leise für die Aufzeichnung und sagst uns nochmal, hast du direkt nach dem Sieg von St. Pauli gegen Werder Bremen hier im Studio geschlafen? Also bist du gleich einfach nur um die Ecke gegangen, bist hier geblieben, bist hier aufgewacht, hast sie einmal so gestreckt.
Genau.
Dann, und hast gesagt, geil.
Ja, zum Einschlafen noch den Daily aufgenommen.
Ach, ich liebe diese faulen Sonntage. Mike, es ist Montag.
Aber konntest du denn schlafen, weil auf St. Pauli brennt noch Licht?
Auf St. Pauli brennt noch Licht.
Ja, den Daniel, Delay kannst du nicht so gut, ne?
Doch, ich möchte mich bedanken dafür, dass mein FC St. Pauli gewonnen hat.
Aber ist der nicht Bremer?
Der ist Bremer.
Ja. Ah ja, stimmt, ja. Ach, ist das eine Scheiße. Werder Bremen hat verloren. Ja, ich habe gestern mit Daniel Boschmann, liebe Grüße, noch getextet und der hatte mir erzählt, dass er lebt ja in Berlin. Er ist halt einfach da so die 3 Stunden mit dem Auto durch den Regen gefahren, um seinen SV Werder hier am Millerntor spielen zu sehen. Und hat natürlich dann im Strahl gekotzt, dass er dann halt einfach insgesamt so 7 Stunden Auto gefahren ist bei diesem absoluten Pisswetter, um dann zu sehen, dass der SV Werder jetzt einfach, ich glaube, die sind jetzt auf Platz 17 oder so. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Also ich habe bei Arne Zeigler da in der Stecktabelle, habe ich plötzlich gesehen, dass der SV Werder Bremen auf Platz 17 ist. Man hat es nicht so richtig kommen sehen.
Micky macht MML und wir reden über Nord gegen Elend, das Notderby.
Ja.
Sagen, das ist das erste Abstiegsendspiel, weil wenn Werder Bremen das verliert, dann rutschen die ja ganz unten rein. Da muss er aber Zeigler und Köster hören, um zu verstehen hinterher, ach scheiße, die sind ja auch ganz unten drin. Ist ja fantastisch. Ja, aber ich war ja im Hotel oben im Bunker.
Ja.
Und ich kam kurz nach Abpfiff gestern an und fuhr dann mit dem Aufzug in den 5. Stock und schaute dann noch ganz wunderbar von oben durch dieses verregnete Hamburg ins Stadion.
Ja.
Also die Tore sieht man nicht, aber man sah, dass die Mannschaft mit dem Publikum feierte. Das heißt, ich konnte daraus ziehen, weil Internet hatte ich nicht, ich kam ja mit der Deutschen Bahn, ich konnte daran erkennen, sie hatten gewonnen und sie haben endlich mal wieder mit den eigenen Fans feiern können. Wie war es denn?
Also, gewonnen haben sie beim letzten Heimspiel auch gegen den VfB Stuttgart.
Da haben wir aber nicht drüber gesprochen. Deswegen,
deswegen zählt es nicht.
Ach so, dann müssen wir die 3 Punkte abziehen.
Dann müssen wir abziehen,
ja. Es war, also erstmal war es natürlich toll. So, es war aber trotzdem verhalten. Insofern, als dass man natürlich trotzdem sich im Klaren darüber ist, in welcher Situation der FC St. Pauli steckt. Weil nur mit diesem Sieg ist man zwar jetzt 16. und die Hoffnung ist wieder da und auf St. Pauli brennt noch Licht. Aber man hat schon allgemein gemerkt, erstens, es war Sonntagabend, da war die Stimmung nicht so euphorisch, wie das möglicherweise bei einem Samstagabendspiel gewesen wäre. Und so insgesamt hatte ich schon das Gefühl, dass nach den 90 Minuten irgendwie beide fertig waren. Also sowohl das Publikum, das eben hinter der Mannschaft gestanden hat, als auch eben die Mannschaft, die zumindest in der zweiten Halbzeit wirklich alles gegeben hat, um dieses Spiel zu gewinnen. Aber grundsätzlich ist es natürlich toll, dass die Chance jetzt da ist, tatsächlich noch die Klasse zu halten. Aber es sind auch noch viele Spiele.
Ja, aber es ist natürlich jetzt ganz, ganz eng und darüber werden wir nachher auch nochmal sprechen. Also ja. wenn Wolfsburg es nicht schafft, die Führung über die Zeit zu bringen gegen Augsburg, das dann noch verliert, die rutschen jetzt auch gerade mit unten rein. Also das war ein Big Point, also nochmal für die Jüngeren, es war ein 6-Punkte-Spiel, es gibt keine 6 Punkte dafür, aber es fühlt sich so an. Und vor allen Dingen 2 Heimsiege in Folge, wie ich jetzt gelernt habe, bedeutet ja auch, da entsteht nochmal was. Also es kann ja nochmal ein Fund werden, wenn du bei irgendwie 6 oder 5 ausstehenden Heimspielen da vielleicht auch mal den ein oder anderen Punkt mehr einplanen kannst.
Ja. Nächstes Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Ja, die kassieren ja 3.
Die kriegen immer 3. Also, die kriegen immer 3. Ja. Aber pass auf, ich habe einen vorbereitet für Micky, weil er uns drum gebeten hat in unserem WhatsApp-Chat. Jetzt waren wir am Millern-Tor. Müssen wir denn jetzt das Stadion in Brighton ins Milner-Stadion umbenennen, Micky Beisenherz?
Milner-Tor.
Das Milner-Tor.
Das Milner-Tor. Ja, 654 Einsätze in der Premier League. James Milner, mittlerweile 40 Jahre alt, wenn ich mich nicht irre. Und ich glaube, den Rekord hielt bislang Gareth Barry. Und das ist also, würde ich sagen, eine sehr bemerkenswerte. Wie viele Einsätze hat Charlie Körbel in der Bundesliga? Ich glaube, 619 oder so wäre irgendwie mein Tipp gewesen. Also über 600 auf jeden Fall. Also
ich habe auch 604 im Kopf. Irgendwie
604 klingt gut.
Ja, dann gucken wir gleich nach. Und
pass auf, kann ja
602.
Na, kann ja niemand nachprüfen.
Ja, das ist richtig. Genau. Ja, also Wahnsinnszahl. Und der stand auch in der Startelf. Also James Milner ist dann auch direkt in der Startelf aufgelaufen. Also nach wie vor, wie sagt man sonst immer, Mr. Zuverlässig in diesem Zusammenhang. Sagt man immer, Mr. Zuverlässig. Er hat also, um in dieser Sprache zu bleiben, er hat das 654. Pflichtspiel gezogen. Das hat er gezogen.
Ja. Der Trainer ist 6 Jahre jünger, habe ich. So. Der Trainer, aktuelle Trainer von Brighton.
Wenn nichts Besseres mehr passiert, Milner-Tor ziehe ich als Titel.
Nee.
Ich habe einen.
Da kommt noch was nach.
Ich habe noch einen im Notizbuch. Schlag an dir die Ohren.
Da würde ich also jetzt nicht hier vorzeitiger Dramenerguss bei der Titelfindung. Das fände ich jetzt auch traurig.
Dann unterbreche ich diese kleine Plauderei hier an dieser Stelle für einen fantastischen Partner.
Ja, sehr gut. Am offenen Tag Handwerk und Industrie Branche finden es top.
Herrlich. So, habe ich ein bisschen was auf der Edi-Gitarre vorbereitet für euch.
Du hast wirklich da wieder richtig an abgegniedelt. Ja, muss man sagen.
Um Meva einfach entsprechend zu feiern.
Ja,
Meva ist ja bekanntlich und da muss ich jetzt, damit ich auch gar
das
keinen
ist
Fehler
der
mache,
führende, also wenn ich
die Brille
das schon,
aufsetzen.
Da kannst du mal andächtig die Brille aufsetzen. Ja. Für den führenden Anbieter von Textilmanagement-Lösungen für Unternehmen und vor allem in Handwerk und Industrie. Und die bieten einen Rundum-Service für Berufskleidung und Putztücher für Unternehmen. Gerade mit diesen Putztüchern hat zum Beispiel mein Bruder, in Klammern Saddam, schon ganz viele Lehrlinge quasi durch den nasskalten Rohbau gejagt und gesagt, du kommst jetzt mal her, du kriegst jetzt mit dem Meva-Lappen links und rechts was um die Ohren gehauen. Und das so ein Lappen, wenn er dann dem Lehrling, dem Pico, den Lappen um die Ohren haut, dass der dabei nicht kaputt geht. Birgt Meva auch mit Qualität.
Meva ist ja nicht nur Naming Right Partner von Mainz 05 in der Meva Arena, sondern man sieht sie auch immer wieder an der Bande, unter anderem bei Hertha BSC. Und da sage ich nach dem 2:5 in Paderborn, es ist Zeit für den nächsten Umbruch und da könnten Sie doch mal helfen, die Lappen auszutauschen.
Ja, das können Sie übrigens und die bringen die dann auch gereinigt wieder zurück und wieder in Topform.
Ja, ich will ja neue.
Ja, gut, das gibt es natürlich auch bei Meva, logischerweise.
Überleg mal, die nehmen den Julian Altschberger und waschen den nur so.
Ja. Denn es ist ein Rundumservice, Beratung, individuelle Lösung, Abholung, Waschen.
Ja.
Und bei Bedarf reparieren, das wäre auch was für die Hertha Lappen.
Ja.
Und dann bringen sie eben das Ganze auch wieder zurück. So, dementsprechend, also Handwerk, Industrie, alles das steht auf Meva, sollte auf Meva stehen.
Ja.
Und ihr könnt euch das Ganze ja mal angucken unter meva.de/rundum-service. Da werdet ihr nämlich alles erfahren über Ressourcenschonung beispielsweise. Es geht um Wasseraufbereitung, ausgewaschene Öle werden zur Energiegewinnung genutzt, Flusen und Abfälle weiterverwertet.
Und das
also
Ganze, und das Ganze, genau, und diese paradiesischen Zustände rund um Meva gibt es schon so lange, dass sie sogar in der Bibel schon niedergeschrieben sind, und zwar in dem Kapitel Adam und Mewa. Und das war es wirklich toll, ja. Muss man einfach sagen. Ist mir wichtig, dass ich das
nochmal. Da fehlt mir nichts.
Es ist mir wichtig, dass das erwähnt wird. Wirklich, ja.
Bitteschön.
Ja.
Oh Mann!
Und um Service wird am Wochen den Job. Handwerk und Industrie, Branche finden es top.
So ein bisschen aus einem Studio in Maschen, gleich bei der Autobahn.
Sag mal, findet ihr die Stühle eigentlich auch so unfassbar unbequem?
Die sind wahnsinnig unbequem.
Ich weiß gar nicht, ein entsetzlicher Stuhl.
Ich weiß gar nicht, wie ich hier drauf sitze. Ich bin schon die halbe Arschbacke eingeschlafen. Das ist Wahnsinn.
Das gibt
es. Man setzt mich auf den Boden, ey.
Ja, wirklich. So. Übrigens, Lukas kam heute an hier und sagte, ich hasse Hamburg, weil 10 Grad, es regnet Bindfäden, es ist wirklich ein entsetzliches Wetter.
Ja.
Das ist jetzt natürlich, hier in Hamburg sehen wir wieder das, also was wir hatten ja 2 Monate lang quasi Dauerschnee und jetzt sieht man halt das, was sonst als romantischer Schnee runterkommt, das ist jetzt halt wieder ganz klassisch Regen.
Ja.
In der Fußballgruppe, in der ich montags abends um 20.30 Uhr mal Fußball spiele, da war es ja nun so, ich konnte aus den unterschiedlichsten Gründen jetzt gute 2 Monate nicht mitspielen. Ich habe genau ein Spiel verpasst in der Zeit, weil halt immer aufgrund von Schnee der Platz gesperrt war. Ja. Ey, was meinst du, was für ein Jubel ausgebrochen ist über die Meldung, Hamburg, Montagabend, 10 Grad Dauerregen. Alle waren also völlig elektrisiert, völlig begeistert. Also das ist dann sehr relativ.
Fritz-Walter-Wetter.
Fritz-Walter-Wetter. Ja. Und das bedeutet natürlich, es darf endlich mal gespielt werden. Und alle haben wirklich gesagt, juhu, 10 Grad Dauerregen, toll.
Sehr gut.
Ja. Also auf Schnee, dann Rudi Assauer Wetter, wenn man sieht, wo die Scheiße liegt, und dann
Fritz-Walter
Wetter und alle sind begeistert. Ist doch toll.
Ja, fantastisch.
Ich würde auch gerne, ich glaube, am Mittwoch geht es bei uns dann wieder los. Saisoneröffnung
für
Autoren-Nationalmannschaft.
Ja, wenn dann irgendwann mal die Deutsche Bahn sich entschließt, diese Strecke zwischen Berlin und Hamburg fertig zu kriegen und nicht, wie angekündigt, auf unbestimmte Zeit diese Baustelle verlängert wird, da werde ich auch vielleicht häufiger mal mitspielen können, weil dann das mittwochs wieder ein niedrigschwelliges Angebot ist, rein logistisch. Michael, so,
ich werde persönlich eine Weiche sprengen, um das zu verhindern.
Sehr Leute, wir haben jetzt alles hinter uns. Wir haben über das Wetter gemeckert, über die Bahn.
Wir
können jetzt anfangen, oder?
Wir können jetzt anfangen.
Musik bitte. Und auch heute begrüßen wir euch natürlich zu einer fantastischen Ausgabe Fußball MML, euer Lieblingspodcast der Herzen. Und was selten vorkommt in der Geschichte von Fußball MML, heute alle drei im Studio. Im Studio in Maschen, gleich bei der Autobahn. Hier ist Micky Beisenherz.
Ich bedanke mich für die schöne Einführung. Ich grüße ganz herzlich und gebe weiter an den Mann, der hier sitzt und sagt, ja, ich habe die Lay's Chips mit Embryos gewürzt. Hier ist Lukas Vogelsang.
Hier ist Mike Nöcker, live als Hologramm zugeschaltet aus Mallorca.
So ist es. Ja, herrlich.
Ja, sehr schön, was KI heutzutage alles möglich hat. Danke, Loffi, dass du mit KI quasi uns den Mike hierher projiziert hast. Toll.
Hat er gut gemacht.
Ja.
Ja, also viel passiert in einer Woche, in der wir nicht gesendet haben, würde ich mal sagen.
Hast du ein bisschen gegrölt? Du hast so eine leichte Heiserkeit in der Stimme. Hat es überhaupt was mit dem Spiel zu tun oder was? Ist es noch Karneval, Mike?
Ich mach mein Ding.
Es ist ein Mix aus allem, würde ich mal sagen. Ja,
verstehe. Okay.
Ja?
Okay.
Also gleich Deep Dive.
Ja.
Weil wir wollten ja eigentlich, fangen wir mal so an, wir wollten ja eigentlich uns heute ganz gemütlich hinsetzen, schauen, was haben die Bayern gegen Frankfurt gemacht, was haben die Dortmunder gegen Leipzig gemacht und was erzählen uns eigentlich die jeweiligen Schlussphasen über das Topspiel am Wochenende. Mhm. Der Klassiker, er steht uns bevor.
Natürlich.
Aber es gab eine Pressekonferenz vor diesem Spiel Bayern gegen Frankfurt und eigentlich für mein Dafürhalten, ihr könnt mich korrigieren, muss man damit anfangen.
Mhm.
Also es war ja sogar Thema im Doppelpass. Lena war gestern zu Gast im Doppelpass, deswegen habe ich reingeschaltet.
Ja.
Illustre Runde.
Das ist richtig.
Aber auch da war das Thema, wie habt ihr es denn mitbekommen? Und war es auch so, dass ihr sozusagen erst einen Artikel in der Zeitung gesehen habt oder irgendeine Push-Meldung und dann euch das dann auf YouTube angeguckt habt? Oder wie ist es gelaufen?
So genau. Also erste Erkenntnis für mich, das fand ich ein bisschen überraschend. Vincent Kompany hat keinen Amazon Prime.
Ja. Da, genau, fangen wir mal vorne an. Diese 12 Minuten, es gibt sie ja, oder 12 Minuten 48, Sport 1 hat sie zur Verfügung gestellt und zwei Beobachtungen am Anfang. Zum einen, die Frage zur Rede, also der Monolog resultiert aus einer Frage von unserem Freund Uli Köhler, dem muss man also den Assist gut schreiben in diesem Fall. Und zu Beginn dieser Rede, die Kompanie ja aus Gründen auf Englisch gehalten hat, um einfach auch sich besser verständigen zu können und einfach in einer Sprache, die ihm etwas näher ist noch als das Deutsche, was ich genau richtig fand, weil man einfach gemerkt hat, er fühlt sich darin wohler. Und dann sagt er halt, ja, ich habe dieses Spiel Benfica gegen Real nur geschaut, weil ich keinen Prime-Zugang habe. Ich wollte eigentlich das Spiel von Borussia Dortmund schauen, was ja auch schlau ist, Gegnerbeobachtung für die Woche drauf. Ja. Aber sagt, kam ich nicht rein? Witzig. Jeder kennt das Problem. Kam ich nicht rein, habe ich das andere Spiel geschaut. Ja. Und deshalb bin ich im Thema. Und dann wurde es ja sehr ernst, ohne aber jemals unangenehm oder staatstragend zu werden. Das fand ich so fantastisch.
Das ist eine ganz seltene Gabe und da hat er eine individuelle Qualität, die ihn sehr stark unterscheidet von so ziemlich allen, die in sozialen Netzwerken unterwegs sind. Übrigens auch, dass er etwas Verbindendes hatte. Also bei aller gebotenen Schärfe, was das Thema angeht, hatte er etwas Verbindendes. Also er hat ja auch nicht Mourinho komplett ins Achtung gestellt, sondern er hat ja etwas, das war ja das, was Christian Streich dann später so begeisterte. Christian Streich, der dann auch nochmal später persönlich auf Kompanie traf und ihn dann in seinem Idiom, ich möchte dir danken, du hast die Tür nicht zugemacht für alle, du hast die Tür offen gelassen für alle, weil er es eben geschafft hat, das Thema Rassismus im Fußball in der Welt zu adressieren und gleichzeitig Leute einzeln auf brutale Art und Weise anzugehen. Ich meine, Mourinho hat sich natürlich auch zum Idioten gemacht im Zusammenhang mit dem Fall Vini Junior, aber das hat er eben nicht getan und das ist ja das Gute daran. Und ich meine, 30 Jahre nach der Rede von Trapattoni, die ja immer wieder durchgenudelt wird, ich habe fertig, also wir können es alle nicht mehr hören, hast du jetzt also einen Bayern-Trainer, der da, ich sage das jetzt mal in aller Dramatik, quasi Worte für die Ewigkeit gesprochen hat, die ja nicht nur für den Fußball gelten, sondern ganz allgemein für die Gesellschaft. Und eine über 12-minütige Rede, an der man hängt, die man sich anhört, und Kompanie hat da etwas wirklich ganz Besonderes geschaffen, etwas sehr Verbindendes. Wirklich, wirklich toll.
Das Schönste, was er, finde ich, für mich gesagt hat oder was ich am allermeisten aus dieser Rede rausgenommen habe, und das unterstreicht dieses, er hat die Tür nicht zugemacht. Ich fand am allerschönsten den Part, wo er gesagt hat, dass wir heute gar keinen Raum mehr haben, Fehler zu machen und uns anschließend dafür zu entschuldigen. Und dass das dann auch angenommen wird. Also man hat überhaupt keinen Raum mehr, Dinge einzugestehen, was ja letztlich dann auch, zumindest hat er es sozusagen so in den kausalen Zusammenhang gestellt, was dann auch eben zu diesen Aussagen von Mourinho und Ähnlichem geführt hatte, weil es wäre ja sehr einfach gewesen zu sagen, ja, ich habe das gesagt, das geht überhaupt nicht, da habe ich mich total verrannt, das war aus der Emotion heraus, ich möchte mich dafür entschuldigen, Thema zu.
Genau.
So, das gibt's ja heute nicht mehr. Ja.
Er sagte, we take away those options. Und sagte dann am Ende, und das war so ein bisschen die Quintessenz dessen, sagte er, und das führt eben zu diesem Schubladendenken. Das führt zu der weiteren Fragmentierung der Gesellschaft, dass wir es nur noch in Schwarz und Weiß, in Links und Rechts unterteilt. Und dann sagte er ja auch noch, ich will ja auch gar nicht daraus gehen, sagt, kill left or kill right.
Ja, ja, genau.
Und sondern es muss einen Ort geben, wo wir zueinander finden, auch sagen, es tut mir leid. Und dann darauf aufbauen können, auch auf den Fehlern zu lernen.
Ja.
Und das fand ich wahnsinnig spannend. Und etwas anderes, das mich aber auch noch, also das bei mir geblieben ist, war so, das war ja ein Monolog, der nicht vorbereitet war.
Ja.
Also er wusste ja auch nicht, er geht in diese Pressekonferenz, es sollte um das Spiel gegen Frankfurt gehen, und dann kommt Uli Köhler und sagt ja, aber was sagen Sie zu Vinicius Junior? Und dann sagt er, wenn ich dazu jetzt etwas sage, dann wird es eine längere Antwort und dann sage ich aber danach auch nichts mehr zum Sportlichen, weil das gehört für mich in dem Moment nicht zusammen, sondern ich erzähle etwas aus mir heraus, das wird auch länger dauern und dann werde ich danach keine weitere Frage beantworten.
Ja.
Das hat er dann auch getan und ich fand es toll, dass das ein Monolog war, den kriegen andere geschrieben nicht so hin.
Ja.
Und das war ja unvorbereitet. Das ist ja nicht Uli Köhler morgens zu ihm hingesagt und nachher frage ich dich dann zu Vini Junior und bereite mal schon mal was vor, sondern es kam so tief aus ihm heraus. Und ich glaube, und vielleicht könnt ihr mir da folgen bei dieser Argumentation, der hat ja schon das Fundament gegossen. Der hat diesen Erfolg. Der hat diese Akzeptanz in der Mannschaft. Der hat die Sympathien der Fans. Der hat diese Offensivrekorde. Der wird seine zweite Meisterschaft holen. Aber diese Rede, die so persönlich wie global war, so entwaffnend wie aber auch umarmend, ist eigentlich das, womit er schon jetzt sozusagen in die ewigen Jagdgründe und in die Ahnengalerie des FC Bayern eingeht.
Also
der könnte jetzt im Sommer aufhören.
Ja.
Der könnte jetzt im Sommer aufhören und irgendwo anders hinwechseln. Und man würde sich an ihn erinnern, nicht nur als Trainer, sondern als jemand, der mit dieser Rede am Ende transzendiert, weil es größer war als der Sport und übrigens auch größer als der Verein.
Absolut, also dem kann ich mich nur anschließen, deswegen meinte ich, ich habe das so ein bisschen in Beziehung gesetzt zu der Trapp-Rede, die ja auch 30 Jahre später immer wieder wiederholt wird, weil sie auf so eine schöne Art und Weise so doof war. Jetzt bei der Kompanierede ist es genau das Gegenteil. Es sind so kluge Worte, die halt eben weit, weit, weit über den Fußball hinausgehen und eben genau das Gegenteil von dem sind, was wir halt in sozialen Netzwerken zuvorderst erleben, nämlich nur das Spaltende auszustellen, die Anklage, das Fingerpointing, all das hat er nicht gemacht. Er hat auf eine sehr kluge Art und Weise alle adressiert, alle berührt und gerade weil es halt eben auch nicht geschrieben war, sondern weil es aus dem tiefsten Herzen kommt, ist das so beeindruckend und so toll und so wahr und so richtig und so gut. Also wirklich absolut, also auch da muss man sagen, gute Wahl des Trainers FC Bayern, Riesenkompliment.
Der erste Bayern-Trainer, in den man sich Wochenende für Wochenende immer und immer wieder verlieben kann.
Ja.
Also ich bin so aus diesem, so bin ich da wieder rausgegangen.
Ja.
Noch eine
und das ohne, dass er Artikel 1 des Grundgesetzes zitiert hat.
Stimmt. Ja, wobei er hat, das ist ja lustig, dass du das sagst, weil Artikel 1 des Grundgesetzes stand über allem. Ohne es dann auszustellen auf so eine doofe Art und Weise wie sein ehemaliger Vorstandsvorsitzender.
Ja. Und damit hat er ehrlicherweise natürlich auch, und das hatte ich auch im Kopf, als ich das gerade gesagt habe, natürlich alles an diesen ganzen grunddurchbeleidigten Reden, die man so oft vom FC Bayern gehört hat, sei es jetzt eben die von Karl-Heinz Rummenigge, einfach völlig ad absurdum gestellt, weil so antwortet man auf Dinge.
Naja, eben, und dann eben auch, also noch ein Fakt, es war ja auch dieses Argument von Mourinho, wir können ja gar nicht rassistisch sein bei Benfica, weil Eusebio ist ja unser größter Spieler in der Geschichte.
Ja.
Und dann Eusebio zu nehmen und zu sagen, den kannst du doch nicht als Argument anführen und dann aber die Geschichte des eigenen Vaters in den 60ern zu erzählen.
Ja.
Das ist dieses Persönliche.
Ja.
Und das bleibt dann eben auch, weil er macht sich ja sozusagen nicht angreifbar, sondern man kann ihn anfassen, man kann es nachvollziehen, dieses Persönliche bleibt. Und ich fand was ganz schön, am Ende wurde er verabschiedet, ich glaube vom Pressesprecher mit Danke, Vinny. Und da habe ich überlegt, so wie er sich vor Vinny Junior gestellt hat, also auch zu sagen, ich verteidige den jetzt und sage, der hat eine Stimme und ich glaube ihm das, aber, und also das wirklich einmal so umarmt hat und mitgenommen hat, würde ich vorschlagen als Folgentitel Vinny Senior. Das habe ich heute gedacht. Ich habe mir dieses Video nochmal angeguckt.
Ja.
Am Anfang einfach dieses Danke, Vinny. Das ist ja sozusagen auch so, also erzählt von seinem Vater, ist aber ja selber, weil er ja auch eine Spielergeneration älter ist, jetzt als Trainer. Aber er ist auch so die Vatergeneration, der sagt, ich habe das auch alles erlebt. In Sevilla, auf irgendwelchen Plätzen in Brügge.
Ja.
So, ich kann nachvollziehen, wie Vinny Junior sich fühlt. Deswegen würde ich vorschlagen, Vinny Senior.
Ja, finde ich
völlig
schön.
In Ordnung.
Und ich würde auch, also ich meine, ihr wisst ja, welchen Verein ich supporte und ich würde mir natürlich niemals, niemals ein Trikot von Bayern München kaufen oder auch geschweige denn anziehen.
Schenken lassen
aber,
würdest du es dir. Schenken lassen schon. Ne?
Aber auch nicht anziehen.
Ja.
Aber was ich mir auf jeden Fall, wenn es das gibt im FC Bayern Fanshop, würde ich mir ein Y3 Hoodie mit Kompanie hinten drauf anziehen.
Ja, aber weil ein Y3 Hoodie auch generell gut in deine Garderobe passen würde, muss man dazu sagen.
Das
ne?
stimmt.
Ja, sehr gut. Ja. Naja,
gut. Na gut.
Ja. So, und dann müssen wir ja, anders als Uli Köhler, doch noch über den Fußball reden, den es ja dann auch noch gab und der uns ja zwei Geschichten erzählt hat. Nämlich zum einen, dass die Bayern mit einer doch komfortablen Führung im Rücken anfangen, Unsinn zu machen, wie ich es zuletzt in der D-Jugend gesehen habe. Weißt du, ich meine, du hast ja von der Montagsgruppe erzählt und bei mir geht es ja Mittwoch auch wieder los.
Ja.
Dieses Tor, in dem Urbich, Kimmich und Kim gleichermaßen involviert waren, wo man dachte, jetzt wird's nochmal eng.
Ja.
Das ist A, schlag den Ball lang.
Ja.
B, spiel niemals einen Querpass durch den Strafraum. Und ja. C, geh zum Ball.
Ja.
Das sind drei Fehler. Das ist ein Lehrvideo ja. für eine D- oder F-Jugend, wie man nicht Fußball spielt am und um im eigenen Strafraum.
Ich fühlte mich sehr stark an mich selbst erinnert. In der ja, anderen Situation für so einen ja. Klopper bin ich auch immer gut.
Ja.
Wo du auch denkst, ah ja, okay, da hat also die gute alte Konzentration mal ganz kurz nachgelassen. Schön, dass Sie dazu auch in der Lage sind. Dürfen Sie gerne wiederholen im nächsten Spiel gegen Borussia Dortmund, damit das vielleicht noch ein bisschen Spannung entwickelt. Aber
genau, darauf wollte ich ja hinaus. Dortmund, ja. da muss ich aber gleich nochmal, muss ich noch einmal zurückspringen, muss ich euch eine Anekdote erzählen.
Bitte.
Aber Dortmund zieht das ja.
Ah! Oh, sehr gut.
Am Ende ja. Noch das 2:2.
Wir haben gekocht.
Leipzig, hat, ja, jetzt, haben Leipzig gekocht. Hat jetzt 18 Punkte nach einer Führung verspielt.
Ja.
Chelsea viel, übrigens, ne? das waren zwei Push-Meldungen, die habe ich nacheinander bekommen. Einmal von der Süddeutschen, Leipzig 18 Punkte verspielt nach Führung. Und dann kam eine Push-Nachricht von The Athletic. Chelsea hat an der Stamford Bridge schon 17 Punkte in der Schlussphase verspielt. Okay. Also ist Leipzig auch nur das deutsche Chelsea, ja, wo viel aus. Wahres dran ist.
Ja, ja. So. Exakt.
Aber auf jeden Fall, die Bayern vertändeln eine komfortable 3:0 Führung.
Ja.
Es wird noch richtig spannend. Elfmeter von Johnny Burkhardt, willkommen zurück in der Bundesliga.
Ja.
Auch keine schlechte Nachricht für die WM. Und dann dieses, also erstmal dieser Elfmeter von Kane, wo man sagt, immer, wenn es Elfmeter gibt, in der Allianz Arena ist Kane involviert.
Ja, klar.
Egal ob vorne oder hinten.
Ja.
So, diesmal hat er halt den Ball, den Fuß des Gegners weggetreten. So, dann kriegst du diesen Elfmeter und dann macht Kimmich diesen Quatsch da mit Urbich und ja. Kim. Und dann steht es plötzlich 2:3.
Ja.
Das heißt, die Bayern bröckeln und verschenken eigentlich einen sicher geglaubten Sieg,
ja.
während Borussia Dortmund noch diesen einen Punkt erzielt.
Ja.
So, das ist die Gemengelage, mit der wir in das Topspiel gehen.
Ich möchte euch eine kleine selbstgebastelte Statistik von unserem ehemaligen Redaktionsleiter CT8
ja.
mit
ans
Herz legen.
Ja, hat er
nämlich
Grüße.
Wieder, weil er mir heute Morgen geschrieben hat, bezüglich, guten Morgen Mike, bezüglich der von euch angesprochenen Defensivprobleme, habe ich mir mal die Quote der zu Null Spiele angeschaut. Also wir reden von Bayern München.
Mhm.
Mir ist schon vor ein paar Wochen aufgefallen, wie oft die Bayern immer mal wieder mindestens ein Gegentor kassieren. In dieser Saison sind es in bislang 35 Pflichtspielen, also Bundesliga, Pokal, Champions League, gerade einmal 12 Partien ohne Gegentreffer. Das entspricht einer Quote von circa 34%. Über die gesamte letzte Saison lag die Zu-Null-Quote der Bayern bei knapp 43%. Also, wir merken...
Ja, da soll Kompanie sich mal um Sportliche kümmern.
Die
ja.
Bayern sind nicht...
Du bist echt so ein Arschloch. Toll. Ja, nicht immer nur ihr große Reden.
Ja, genau. Sag mal, der defensive Arbeit. Er war doch Innenverteidiger.
Ja, ist aber so witzig. Einfach mal so 10 Minuten später alles vergessen. Ja, nicht immer nur ihr. Ich bin der Bundespräsident. Ich sag euch mal wieder, mal ein bisschen mehr am Fußball kümmern.
Ja.
Ne?
Ja.
Ja. Ja.
Gut.
Die genau. sind halt alle kritisch, ne? Halten sich alle für sonst wen.
Sehr schön, ja. So. Also wir merken...
Ja, da liegt doch aber die große Chance, A, für Borussia Dortmund und B, für ein doch sehr spannendes und torreiches Topspiel. Weil ja. das war da eigentlich schon weggeschwommen. Jetzt sind es ja auch 8 Punkte vor, durch ja. das Unentschieden ja. und so. Weil, machen wir uns nichts vor, die Dortmunder haben auch nur ein 2:2 gerettet, während die Bayern einen 3:2-Vorsprung ja, gehalten ja. haben. Also es fühlt sich so an,
ja.
als hätten die Bayern unentschieden gespielt und Dortmund hätte
genau.
noch gewonnen. Das sind die gefühlten Wahrheiten. Dem ist aber in der Tabelle nicht so.
Ja, ich saß ja, es geht ja auch um die also das Wort Mentalität ist im Zusammenhang mit Borussia Dortmund ja momentan positiv besetzt, wie wir feststellen. Und ich kam gerade rechtzeitig bei meinem Freund Christian Vogel, liebe Grüße, an. Da stand es noch 1:2 aus Sicht der Dortmunder und die Dortmunder haben auch kein gutes Spiel gemacht. Und dann sitze ich da und dann sehe ich dann, wie die aber dann drücken zum Schluss. Und dann machen die halt das 2:2 in der 90. Ja, Lukas, bitte.
Christian Vogel, ich kenne ihn ja auch, aber das ist halt ein extrem guter Name.
Ja.
Und B, könnte das aber auch der Ausruf von Nobby Dickel beim 2:2 gewesen sein.
Ja. Christian Vogel, wenn er das sieht. Nur wäre natürlich mehr gebrüllt.
Ja, ja.
Und dann machen die halt das 2:2. Und da haben wir uns dann natürlich alle sehr gefreut, die wir da saßen. Und das ist eine Situation, die hätte es wahrscheinlich früher so nicht gegeben. Also Borussia Dortmund, ja, es ist nur ein Punkt und es ist nur 2:2. Aber es ist auch Zeugnis einer Verfassung, in der sie sich seit einiger Zeit befinden, in der sie dann doch in der Lage sind, so ein Spiel dann noch zumindest mit einem Punktgewinn zu drehen, aber zumindest so, dass das Ende so zu gestalten. Und das fühlt sich irgendwie gut an. Es ist ja auch eine, wie ich finde, gute Saison von Borussia Dortmund. Sie stehen gut da. Sie haben halt das Pech, dass Bayern München halt einfach ein absolutes Überteam ist. Aber das ist schon in Ordnung. Und mit diesem Gefühl kann man natürlich besser in so ein Spiel gegen die Bayern gehen, als wenn du da 1-2 gegen Leipzig verlierst.
Sie sind übrigens rein tabellarisch und punktetechnisch in der Hochrechnung der Saison.
Oh, jetzt kommt gleich Tuchel. Auf dem Weg,
ja. Thomas Tuchel zu schlagen.
Ja.
Oder zumindest diese
Punkte.
Sensation.
Was war das?
78, glaube ich. Ne? 78 ja.
Aber das
nicht.
Problem war, dass in der Zeit Guardiola 148 Punkte geholt hat in dieser Saison. Und keiner weiß mehr, warum.
Nein, aber das ist schon gut. Also klar, ist natürlich Abfuck, weil es sind jetzt 8 Punkte. Da könnte man jetzt auch sagen, also was das angeht, ist ein bisschen die Luft raus im Meisterschaftskampf, wenn es ihn jemals gegeben haben sollte. Gleichwohl individuell auf das Spiel kann man sich durchaus freuen.
Gutes Fußballspiel.
Ja.
Da werden auch wieder 248 Millionen Menschen aus 96 Ländern werden einschalten und Bundesliga-Fußball schauen. Nein, aber es ist halt so, selbst wenn Borussia Dortmund das gewinnt, und ich sage, sie können das vor allen Dingen zu Hause gewinnen gegen diese Bayern, trotz allem, auch wenn Harry Kane 2 Buden macht, sie sind stark genug offensiv und die Bayern haben ihre Probleme hinten. Aber auch dann sind es halt weiterhin 5 Punkte. Ich glaube, sie werden sehr guter Vizemeister, was ja auch was wert ist.
Ja, ja.
Du hast qualifizierst dich ohne Probleme für die Champions League. Aber an der Meisterschaft des FC Bayern mit 5 Punkten vor danach wird das nicht mehr viel ändern.
Ja. Oder halt 11 Punkten vor.
Ja, halt aber ich bin ja jetzt mal positiv aus Dortmunder Sicht von einem Siegausgang. Ich muss euch und den Hörern was beichten.
Ja.
Ich habe aus persönlichen Gründen am Samstag dieses Spiel nicht sehen können. Ich bin nämlich sehr früh einfach schlafen gegangen.
Ja.
So, und dann habe ich gedacht, geil, dann gucke ich mir ganz entspannt Montag früh, mal ist immer so ein Ritual, wenn es dann die Videos auch online gibt, habe ich mir einen Kaffee gemacht, bin auf YouTube gegangen, gesagt, so jetzt 10 Minuten Zusammenfassung. Leipzig-Dortmund. Mach's an, geht los. Baumgartner schießt das 1-0. Irgendwann trifft Dortmund zum Ausgleich. Hab ich mich schon kurz gewundert. Dann wird Brandt eingewechselt. Das war alles okay. Dann stand es weiterhin 1-1. Dann war schon die 90. Minute. Es stand immer noch 1-1. Ich dachte, wann passiert? Ich wusste ja den Endstand.
Ja.
Wann fallen denn jetzt die beiden Tore? Dann wurde das Spiel abgepfiffen. Habe ich geguckt.
Hinspiel.
Leipzig-Dortmund, 6. Spieltag in Dortmund, habe ich mir 10 Minuten lang angeguckt und ich habe nichts gemerkt, weil Baumgartner hat ja am Wochenende zweimal getroffen.
Genau,
er hat ja auch da in diesem Spiel, er hat jetzt 10 Saisontore, 30% davon hat er gegen Borussia Dortmund erzielt.
Ja.
Ich möchte Sebastian Kiel sagen, hol doch bitte den nächsten Österreicher zu Borussia Dortmund. Baumgartner ist ein Dortmund-Schreck und er ist im besten Bayern-Makai-Sinne jemand für Borussia Dortmund. Die müssen den holen. So. Und dann wurde aber auch Brandt eingewechselt. Es gab so viele Parallelen zu diesem Spiel. Es war ein gutes Unentschieden.
Ja.
So, und dann dachte ich, wie doof ich auch bin.
Ja.
So, aber mir ist es halt wirklich nicht, mir ist es nicht aufgefallen. Aber dadurch habe ich dieses Hinspiel nochmal gesehen. Und man konnte so trotz der Unentschieden eine Entwicklung in der Dortmunder Mannschaft vorstellen. Also dieses 2-2, auch wenn es erst in letzter Sekunde passiert, war trotzdem eine bessere Performance als dieses 1-1. Also es gibt eine Entwicklung bei Borussia Dortmund. Und eine Lehre dann aber aus dieser zweiten Zusammenfassung, die ich mir dann auch noch angeschaut habe, ganz in Ruhe von diesem 2-2, ist, wenn Jan Diomande, einer deiner absoluten Lieblingsspieler, Mike, die Saison, dieser Borussia über links oder über rechts, wo er aufgetaucht ist, meist dann über rechts, derart fette Probleme bereiten kann, was machen die dann gegen Maike Uliese?
Ja, das ist leider, klar. Also die Probleme kommen da jetzt auf uns zugerollt. Und das wird nicht leicht. Das wird nicht leicht. Und
Diomande, sensationell. Ja. Der Sprecher in dieser Zusammenfassung, ich glaube vom ZDF, sagt dann immer, der ist 45 Millionen Euro wert. Was wäre der wert, wenn er jetzt auch noch treffen würde?
Ja.
So. Und Uliese ist ja quasi Diomande mit der Schnelligkeit und so, aber hat auch noch, sagen wir, ganz gutes Scoring.
Wollte ich gerade sagen.
10 und 18 sind
es. Ja, irgendwie so.
Wusstet ihr eigentlich, dass der 18 Assists hat und auf dem Weg ist, den Rekord zu brechen?
nein, bitte nicht.
Nein, aber ich habe wirklich gedacht, wenn du dann Uliese und Luis Diaz da hast, ich glaube trotzdem, das wird ein gutes Spiel für Borussia Dortmund, aber du musst da es schaffen, ein bisschen besser zu stehen, als gegen Jan Diomande und Nusa in diesem Spiel am Wochenende. Sonst ist da scheu ein Tor offen, da macht Harry Kane seine was sind das dann? Karrieretore 503, 504 ja, ja. und 505. Ja. Er wurde ja noch geehrt.
Darf ich an dieser Stelle übrigens nochmal sagen, weil ich hier sehr oft nicht nur kritisiert, sondern auch bepöbelt werde von euch.
Vernichtet, sogar mit einem Vernichtungswillen.
Ja. Ja. Vernichtet.
Wegplaniert.
Dass ich mich natürlich noch daran erinnere, wie ich quasi mit Häme überschüttet worden bin, als ich irgendwann mal in diesem Podcast gesagt habe, dass ich mir vorstellen kann, dass Michael Olise der nächste Spieler ist, der für 200 Millionen Euro, also über 200 Millionen Euro, gibt es ja
wir
bislang
haben dich
erst
mit,
einen.
Nein, das, wir haben dich mit Häme überschüttet, als du gesagt hast, du hast diesem nigerianischen Prinzen 300.000 überwiesen.
Das ist richtig. Nein, dass ich in diesem Podcast das gesagt habe, dass ich mir das vorstellen kann, dass Olise für 200 Millionen Euro irgendwann wechselt. Mhm. Da habt ihr gesagt, auf keinen Fall, Quatsch, du wieder bla bla. Ich wollte nur sagen, Liverpool laut Gerüchteküche und irgendeiner Pressemitteilung hinter vorgehaltener Hand bereitet einen 200 Millionen Angriff auf Olise vor.
Wirklich, werden mir zusehends unsympathisch.
Ey,
das
Wahnsinn,
muss man in
oder?
So kurzer Zeit auch schaffen. Einfach die Bundesliga leer kaufen, aber dann, pass auf, das können sie ja meinetwegen machen, aber dann damit nichts anzufangen zu wissen.
Ja.
Mit, so, dann haben sie den Isak, der ist dann verletzt und nicht. Wirtz kommt zurück oder doch nicht.
Ja.
So, also der Einzige, der da eine Konstanz hat, ist Szoboszlai, einer der Top-3-Spieler der Welt, den sie auch aus der Bundesliga
aber
kaufen.
Aber Wirtz jetzt auch, ne? Also Wirtz hat einfach Startschwierigkeiten,
aber da haben sie,
was
da haben
völlig
sie,
normal ist.
Aber da, interessant, weil ich habe auch gerade mit den Augen gerollt, als ich das hörte von Liverpool, weil die haben echt gut verloren. Mhm. Ne? So genau das, als sie Isak geholt haben und dann noch Ekitike, wo du sagst, jetzt tickt er doch komplett durch. Und die sind so, die haben jetzt so einen leichten Hauch von Real Madrid Anfang der 2000er, wo du sagst, ihr spinnt doch einfach komplett. Ja, ey, ihr holt jetzt einfach alles, was irgendwie geht. Ich erinnere mich daran, das hat Lazio Rom irgendwann auch mal so 1998 gemacht, weil sie irgendwie von diesem, ich glaube, von Del Monte oder was weiß ich, wer da der Besitzer war. Da sind die auch so. Gibt ja immer irgendeinen, der dann komplett durchdreht. Die hatten dann damals irgendwie auch schon einen Ultrakader. Mhm. Und dann haben sie sich noch irgendwie Claudio Lopez von Valencia oder die haben den woanders hergeholt, konnten ihn aber gar nicht einsetzen, haben ihn aber trotzdem für 50 Millionen gekauft und haben ihn dann erstmal irgendwo geparkt oder so. Weil die konnten den dann erstmal gar nicht. Aber wir wollten
den
trotzdem
haben. Den holen wir auch noch.
Ja.
Den holen wir auch noch. Findest du übrigens jetzt schade, wo du Liverpool und Real Madrid in eine Verbindung gebracht hast, bin ich kurz mal abgeschweift und habe gedacht, schade, dass in der Zeit, wo Man City sich so eine Weltauswahl zusammengestellt hat, niemand auf den Spitznamen die Gallagher-Galaktischen gekommen ist.
Oh. Ja, jetzt ist leider zu spät, ne?
Naja.
Jetzt
liegt's
da.
Aber Liverpool unsympathisch. Also, nächster 200-Millionen-Transfer, Olise. Wie wir es übrigens immer gesagt haben.
Ja, richtig.
Mike hat uns
ungläubig angeguckt.
Ja. Ja.
Und wir haben es gesagt.
Ja.
Und jetzt, Mike, jetzt wird es auch mal Zeit, dass du dich bei uns entschuldigst.
Was ich übrigens auch gesagt habe, bin ich auch für ausgelacht worden, Ragnar Ache in die Nationalmannschaft.
Das kommt gleich. Hold your breath.
Ja.
Wir müssen über Ragnar Ache sprechen.
Richtig.
Ja. Wir müssen über, Ragnar Ache, das nur kurz als Teaser, ist ja kurz nach Karneval in Köln als Klaus Fischer gegangen.
Ja, sehr schön.
Wir müssen
sehr gut.
Kurz über dieses Tor, weil ich glaube, es ist das Tor des Jahres. Aber ganz kurz, weil wir jetzt schon bei dem nächsten 200-Millionen-Transfer der Bayern in die Premier League sind. Wir haben ja bei MML die Königsklasse am Donnerstag kurz wieder über den Ruhrpott Beckham.
Ach, der Ruhrpott Beckham.
Der ja auch schon wieder eine fantastische Ecke getreten hat gegen Leipzig. In diesem Spiel am Wochenende. Riasson, kurze Sache. Wenn Jan Diomande 46 Millionen wert ist, ist der natürlich nach der WM auch 50 oder so wert.
Ja.
Und wir haben ja schon gesagt, da gibt es so ein paar Abnehmer potenziell. Ne? Manchester United vorneweg. Wahrscheinlich so dieser Mittelbau wird sich für ihn interessieren. Sowas wie Nottingham Forest, Newcastle oder so. Schauen wir mal. Aber ich wollte euch einmal fragen, so kurz vorm Klassiker, als mindestens BVB-Sympathisanten, wenn ihr so die letzten 30 Jahre euch anschaut beim BVB und ihr seht nur die derzeitigen Leistungen von Riasson in 2026, wo würdet ihr ihn als rechten Verteidiger oder rechten Schienenspieler einordnen, wenn ich euch folgende Namen gebe? Weil wir machen so ein Ranking, aber ich gebe euch kein Blind-Ranking,
also
sondern ihr kriegt
jetzt
die
eh
Namen.
Einen vorne, der
Lukas
Piszczek.
Ja, okay, das ist die Eins.
Ja. Genau.
Okay, letzten 30 Jahre, wer ist die 2? Das könnte jetzt mal, ist kein Blind Ranking, ich habe keine Antwort.
Achso, du hast aber jetzt keine Alternative.
Nein,
ne?
Doch, pass auf. Hakimi, Großkreuz,
sehr gut.
Stefan Reuter. Die Namen, die mir direkt eingefallen sind. Also als prägende Figuren auf der rechten Seite.
Ja, also ich würde wahrscheinlich
unter Hakimi, würde ich sagen.
Also Hakimi ist, glaube ich, qualitativ dann direkt die 2.
Ein qualitativer Rechtsverteidiger.
Wenn es darum ginge, wie lange jemand ist, dann wäre natürlich Stefan Reuter eigentlich da anzusiedeln. Einfach was Vereinszugehörigkeit angeht. Aber qualitativ ist Hakimi, glaube ich, da nochmal eine Spur besser. Deswegen bleibe ich dabei. Piszczek 1, Hakimi 2 und dann aber direkt Riasson. Und dann halt Reuter. So,
und dann Großkreuz. Einfach aus Folklore.
Genau. Cool, ja. DD war links. Ne? Ja, ich habe überlegt.
Ich habe zuerst gedacht, oh geil, DD auf die 1.
Ja, aber der ist links.
Und da habe ich auch
geguckt,
das war ein linker Verteidiger.
Ja, links.
War nicht Evan Nilsson dann Rechtsverteidiger? Nee, ne?
Ja, das kann
sein. Weil die Geschichte
ne?
von DD ist doch, dass sie damals Evan Nilsson verpflichtet haben und einen zweiten, etwas kleineren Brasilianer, damit der sich nicht so alleine fühlt und einen Übersetzer hat. Und das war DD. Und
nee,
der hat die
DD,
größere,
DD war
oder?
Doch... Nee,
war
DD?
Das nicht immer so die...
Nein, okay, wir wollten damals... war das nicht so, dass Leverkusen wollte einen Brasilianer kaufen und die wollten, glaube ich, DD holen, aber der war noch zu unfertig. Mhm. Und deswegen hatte Borussia Dortmund die Gelegenheit, DD zu holen. Und den haben sie ja sehr... Ich glaube, da war DD ja wahrscheinlich auch so 17
und dann
oder
haben
so.
Sie später Großkreuz bekommen, der war ihnen dann fertig genug.
Also in meiner... In meiner Wahrnehmung, das natürlich, das wird jetzt korrigiert werden im Internet. Quatsch. In meiner Wahrnehmung hätten sie DD holen können. Leverkusen, der war ihnen noch nicht ausgebildet genug und daraufhin haben sie quasi Seroberto geholt. Und jetzt kommt.
Der mit den dünnen Piepen.
Der mit den dünnen Piepen, haben sie den geholt, der DD. Der war noch nicht ausgebacken. Naja, man wird uns im Internet korrigieren und sagen, was ist das denn wieder für eine Scheiße? Da stimmt ja wieder hinten
ich
und vorne.
Ich besitze in der Deutschmann, ich habe kein Internet. Ja. Mir ist das alles egal.
Richtig. Genau.
Ja.
Naja.
So, Freunde.
Ja.
Gut,
den
aber
Teaser haben wir ja schon.
Du unterschreibst das Ranking einfach.
Achso, ja.
Okay, gut.
Ich mach das einfach mit.
Gut.
Ja?
Ja.
Ich würde nur Hakimi möglicherweise auf die Eins setzen.
Vor Lukas Piszczek.
Ja.
Dafür hat er zu wenig, also dafür hat Hakimi nicht maßgeblich genug an Titeln mitgearbeitet.
So, bei Borussia Dortmund.
Ja, es geht
es geht nur um das, ja, dann natürlich
nur
Piszczek.
Nur in der Zeit bei Borussia
Dortmund. Okay, ich dachte jetzt ganz allgemein.
Ja, aber so, wenn es allgemein wäre Stefan Reuter auf 12, wenn ich mir gucke, was der in Augsburg angerichtet hat später. So.
Nein, also dann natürlich Piszczek auf die 1. Ja,
Piszczek auf die 1.
Ja, Piszczek auf die 1. So, jetzt. Stammel nicht rum, jetzt machen wir nämlich mal hier, jetzt wird man auch mal Geld verdienen, ne?
Ja.
Stammelfleisch.
Mein MML.
Mike,
ja.
Unser Partner,
ja.
Ist mal wieder
Koro. Ja.
Ja, ich habe es gestern noch gesehen, denn vorgestern, weil ich war in Düsseldorf. Da, guck, da sind sie nämlich auch. Die gibt es ja überall. In Berlin gibt es ja sogar einen eigenen Laden.
Eigenen Kaufhaus, ja. Das Koro-Kaufhaus.
Ja.
Ja, und du hast so angetan, du hast jetzt schon, du möchtest jetzt schon, dass es in Nüsseldorf umbenannt wird.
In Nüsseldorf, ja, ganz ehrlich. Ja, ist richtig.
Sehr schön. Ja, Nüsseldorf, auf jeden Fall.
Ja. Also ohne Kakao-Nips und Zubereitungstools für eine Acai-Bowle, da gehe ich ja quasi gar nicht aus dem Haus. Ich liebe Koro. Benutzen es ja seit Jahren. Also wir haben irgendwann, man kennt uns ja, also wir haben erst sehr lange Werbung dafür gemacht und dann haben wir es irgendwann auch benutzt und haben gesagt, die sind ja wirklich richtig gut.
Ich bin unfassbar drauf hängen geblieben, besonders auf dem Erdnussmus.
Ja.
Gibt es ja dieses große Glas und dann nimmst du dir morgens für deinen Proteinshake so einen ganz großen Löffel, packst da rein oder kannst du natürlich aufs Brot schmieren.
Vielleicht, um noch ein bisschen, ich sag mal, Seriosität auch in diesen Werbeblock hier mit einzubringen.
Sehr gern.
Ja. Wollen wir natürlich noch zumindest kurz darüber reden, dass ja der Februar ganz im Zeichen der Liebe steht.
Ja, ist richtig.
Ja, ja. Das wissen wir ja.
Absolut.
Und lieb nicht nur andere, lieb auch dich selbst.
Ja, das also nicht niemand.
Und das fängt ja beim Frühstück schon an.
Ja, sicher.
Also das habe ich nämlich jetzt auch gelernt.
Ja.
Weil ihr habt es schon immer so wirklich so gut vorgemacht auch, dass man sich halt morgens auch gesund ernährt.
Man muss es ein bisschen zelebrieren auch.
Genau.
Also die Selbstliebe, die Self-Love wird ja also sehr gerne auch bei Instagram gefeiert. Und so kann man es halt machen, wenn man die Koro-Produkte nutzt. Ja, du hast dann eben die Nussmus, dann hast du Toppings, Porridge, dann noch ein bisschen Granola, dann machst du dir ein fantastisches Frühstück. Ich bin ja, habe ich ja schon mehrfach gesagt, in Australien immer sehr stark auf der Acai-Bowle hängen geblieben. Und dann bist du wieder in Deutschland, im grauen, nassen, kalten Deutschland, denkst du, wie viel Australien kann ich jetzt in mein Leben implementieren? Und dann nutze ich die Koro-Produkte und sage, okay, der Rest ist hier wirklich gar nicht australisch, aber zumindest die Acai-Bowle, die kann ich mir aber hier in Deutschland, in Hamburg, in meinem Wohnzimmer so nachbasteln, dass ich zumindest mal für eine Viertelstunde das Gefühl habe, ich bin echt in einer anderen Welt. Und da kann ich nur sagen, danke Koro, ohne euch wäre das alles gar nicht möglich. Wer bietet sowas denn? Niemand bietet sowas. Niemand!
Koro ist qualitativ hochwertig, innovativ und vegetarisch vegan.
Ja.
Und dazu sind viele Produkte in Bio-Qualität und vor allen Dingen wichtig natürlich auch Großpackungen,
ja,
damit Verpackungsmüll nämlich eingespart wird. Und wenn ihr jetzt genauso heiß seid auf diese Produkte wie wir, dann schaut doch mal bitte vorbei auf koro.com. Dort gibt es den Gutscheincode MML und dann bekommt ihr 5% Rabatt auf eure Bestellung. Schaut einfach mal vorbei, koro.com.
Koro, denn Essen ist eine echte Love Language. Liebt euch selbst, denn Snacks sells.
NordVPN.com/MML ist unser nächster Partner. Damit greift ihr nämlich sicher auf Lieblingsstreams und Inhalte aus eurem Heimatland zu. Egal, wo ihr euch gerade auf der Welt befindet, wechselt ganz einfach den virtuellen Standort, um dann eben auf Apps und Webseiten in anderen Ländern zugreifen zu können. Man kann also Fußball überall auf der Welt gucken.
Ja,
Überleg mal, du bist am Point Nemo gestrandet.
So.
Und der nächste Mensch, den du erreichen kannst, ist über dir in der ISS.
Ja.
Und du sagst, ich will jetzt aber nochmal eine neue Folge meiner Lieblingsserie schauen.
Ja.
Du hast dein Tablet dabei, dann geht das mit NordVPN. Es geht natürlich aber auch in anderen Ländern, wo es ein bisschen kritischer ist, sagen wir mal, mit der Informationsversorgung.
Exakt.
Da kann man dann sagen, NordVPN hilft mir da, diese Sperren auch zu umgehen.
Genau. Also,
so ist es.
Was bedeutet denn eigentlich VPN?
Das kann ich liefern. Das bedeutet Virtual Private Network.
Mm.
Ja, dafür bin ich ja hier. Ich bin nur hierher gekommen, um euch mal zu erklären, was VPN eigentlich heißt. Ne?
Aber damit ist ja quasi auch schon alles erklärt, was NordVPN eigentlich macht.
Ja.
Nämlich ein virtuelles privates Netzwerk.
Also meine
anlegen.
Frau ist ja als Flugbegleiterin viel in der Welt unterwegs und es gibt, sie hat eigentlich nur ein Interesse auf der Welt und das ist rumliegen und Sachen gucken.
Das geht dann überall.
Und das geht dann überall, danke ihr, weil wenn die nämlich dann irgendwo gerade in, keine Ahnung, in China ist oder im Oman oder sonst wo, dann hast du teilweise die Dinge ja nun wirklich nicht verfügbar. Und wenn sie NordVPN nicht hätte, dann müsste sie ja teilweise, ja weiß ich gar nicht, einen Videorekorder mit alten VHS-Kassetten mitnehmen. Das ist ja teilweise wahnsinnig sperrig im Handgepäck, muss man auch sagen.
Für deine Frau und für euch alle da draußen, kauft das 2-Jahres-Paket von NordVPN, den 2-Jahres-Tarif, dann erhaltet ihr nämlich 4 Monate Bonus obendrauf. Das Ganze unter nordvpn.com/MML. Es ist völlig risikofrei mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Den Link, den packen wir euch natürlich in die Shownotes.
So ist es.
Mein MML.
So.
Ich muss, weil wir gerade schon über NordVPN gesprochen haben und Länder, in denen, sagen wir mal, die Pressefreiheit beschnitten wird.
Ja.
Ich habe noch eine News mitgebracht in diesem Podcast. Sie ist noch ein bisschen abseitiger als alles andere, über das wir sonst so sprechen. Aber der Friedensrat von Donald Trump und der es ja wieder geschafft hat, seinen Buddy Infantino mit ins Boot zu holen und gesagt haben, so, wir bauen jetzt Sportplätze in Gaza.
Ja.
Also für, weiß ich nicht, die FIFA stellt 7 Milliarden zur Verfügung für Sportplätze in Gaza. Was glaubt ihr, wie lange ist es noch, bis die ankündigen, dass die nächste Weltmeisterschaft dann auch in Gaza stattfindet?
Das kann nicht mehr allzu lange. Also ich muss ja zugeben, als ich erstmal Infantino sah, wie er da so eine rote USA, in dem Fall war es keine Magerkappe, aber sie erinnert natürlich daran, sich die Kappe aufgesetzt hat, hat man wieder gedacht, was für ein unglaublicher Lappen, ne? Wirklich, was für ein jämmerlicher Typ. Wobei ich dann sagen muss, wenn aufgrund dieser Bestrebung Fußballplätze in Gaza gebaut werden, dann kann ich daran ja nun zunächst einmal gar nichts Schlechtes finden. Also alles, was irgendwie für Kinder oder Jugendliche ein Ort ist, an dem sie irgendwie Fußball spielen können, ist für sich genommen erstmal gar keine Sofa. Also ich habe von der FIFA schon Schlimmeres
darum
gehört.
Darum geht es ja auch nicht. Es ist ja die Instrumentalisierung.
Ja, na klar.
Es ist ja der Zeitpunkt, das Wann, das Wie und die Botschaft, die ich damit sende. Also erstmal dieser Friedensrat als solches und dann dieses, wir bauen jetzt Sportplätze in Gaza und du weißt genau, was da schon wieder dranhängt.
Naja, also,
wenn die beiden Typen sich im Hinterzimmer treffen.
Wir wissen ja jetzt nicht genau, unter welcher Administration irgendwann Gaza regiert wird. Das wissen wir ja nicht. Es gibt Mutmaßungen, das könnte jetzt entweder Jared Kushner und Steve Witkoff als Stellvertreter persönlich sein. Es kann aber auch einfach sein, dass die Hamas am Ende sagt, so, wir machen das jetzt. Jetzt ist ja hier endlich jetzt der Boden bereitet. Ich habe also weder bei der einen noch bei der anderen Administration in dicken Gänsefüßchen einen Zweifel daran, dass also die FIFA in Gestalt von Gianni Infantino sofort sagt, ja, das sind doch ehrbare Leute.
Ja,
mit denen
klar.
kann man das doch prima machen. Also es ist alles denkbar. Es ist alles denkbar. Und genauso wie wir vor 20 Jahren gejault haben über einen US-Präsident George W. Bush, sagen wir ja heute, Mensch, das war aber noch ein feiner Kerl. Und so blicken wir heute schon auf Sepp Blatter.
Ja.
Und
ja.
sagen, Mensch, unter Sepp Blatter, da war die FIFA ja noch wirklich, das war...
Als die FIFA-Zentrale noch mit Blattergold aus.
Ja,
richtig.
Ja. Ja, aber der hat sich jetzt gemeldet. Ja. Also der hat sich jetzt gemeldet, er ist ja 89 mittlerweile und er hat ein Interview gegeben und nennt die FIFA unter Infantino eine totale Diktatur, kritisiert Infantino und Trump als Buddy-Movie und sagt dann, und das finde ich, das ist das, also die Woche und das Wochenende ist ja voll mit fantastischen Zitaten. Wir müssen ja auch gleich noch über Lukas Kwasniok sprechen.
Ja.
Aber das Zitat von Blatter ist, es ist schlimmer als früher.
Geil, ne?
Unfassbar.
Ja, das ist wirklich
so
Wahnsinn.
Sehr schön.
Ja.
Das ist, also sich zu melden, und ich weiß nicht, also hat er dann sehr viel Abstand zu sich selbst gewonnen mittlerweile mit 89?
Ja.
Oder ist es mittlerweile im Rückspiegel extrem verschwommen?
Mhm.
Also, und sagt er, nee, also klar, also bei uns, das ist auch nicht alles gut gewesen. Mhm. Aber was jetzt passiert, das ist noch diese ganze FIFA.
Ja.
Das kann nicht sein. Das ist nicht,
ist nicht mehr meine FIFA.
Sepp, also Blatter sorgt sich um seine FIFA.
Ja,
das ist, es ist für mich eine Riesenschlagzeile.
Ja, wirklich toll, ne?
Schön.
Also ich bin absolut begeistert. Wie hieß nochmal, ich will immer Samaranch sagen, aber Samaranch war IOC. Wer war nochmal der Vorgänger von Blatter? Der, ich glaube, war der Südafrikaner oder wer war das? Der Brasilianer? Scheiße, ey. Dann fällt
Avalanche?
Nee. Avalanche, ja, doch, natürlich, ja. Joao Avalanche, genau, der war es, ja, das war der von,
Avalanche.
Also sie wurden sie wurden halt einfach immer schlimmer, so, das heißt, wer kommt denn jetzt nach Infantino irgendwann?
Wir wechseln das Thema nochmal ganz kurz und was ist denn jetzt mit Aachen und Nationalmannschaft?
Naja, du hast das ja schon angekündigt.
Ja.
Du hast ja gesagt, das wird der nächste 2-Millionen-Transfer des ersten FC Köln. Also, er hat ja alles richtig gemacht. Ich finde sowieso, die Kölner, auch wenn sie immer noch im Abstiegskampf stecken, hatten eine sehr, sehr gute Transferperiode.
Ja,
absolut. Unter anderem auch den Kraus geholt, Bülter und Ragnar Ache als Fixpunkt in einer Offensive, die sowieso Spaß macht, wenn sie auf den Flügeln bestückt ist mit Said Elmala, der endlich mal von Anfang an spielen durfte.
Ja.
Ein Tor, ein Assist, auch wieder ein Top-Solo. Nicht ganz so schön wie sein Solotor im Hinspiel gegen die TSG Hoffenheim, aber immer noch gut genug. Und an jedem anderen Tag wäre dieses zweite Tor von Said Elmala das Tor des Tages gewesen.
Ja.
Aber Ragnar Ache hat gesagt, so, Cristiano Ronaldo im Champions-League-Finale, holt mal Bier, das kann ich doch auch. Ich mache hier den Klaus Fischer.
Moment. Champions, Cristiano
oder
Ronaldo
war das nicht
im Champions League?
Oder war jetzt, das Gareth Bale?
Gareth Bale.
Was?
Genau.
Im
Gareth
Champions
Bale im Champions League Finale.
Dann war es Ronaldo im Halbfinale.
Ja, irgendwie sowas. Ja, ja. Genau.
Auf jeden Fall, also, das ist die Ahnenreihe.
Ja.
Klaus Fischer, Cristiano Ronaldo.
Wayne Rooney im Derby. Manchester United gegen Manchester City.
Kevin Panewitz im Training von Delay Sports.
Richtig.
Hat nur keiner gesehen.
Delay wegen Delay Chips oder?
Nee, der
Sport?
Spielt die, so, bei Delay Sports. Ist Delays. Der Trainer seit letztem. Da müssen wir auch nochmal irgendwann.
Delay Sports mit embryonalem Kindergewürz.
So.
Aber ist ein anderes Thema.
Also, aber da siehst du ja schon, welche Namen auftauchen bei solch wunderschönen Toren.
Ja.
Bale, Ronaldo, Klaus Fischer, Wayne Rooney. Und dann kommt Ragnar Ache.
Mhm.
Und macht so eine Bude. Wollen wir einfach jetzt, wir legen uns jetzt fest, Tor des Jahres 2026,
Puskas
Award?
Ich habe ja, also in der Regel, wenn es um das Tor des Monats, das Tor des Jahres geht, dann sind Fallrückzieher immer ganz weit vorne. Ich bin gar nicht so ein Riesenfan von Fallrückzieher-Toren. Ich finde, es gibt andere Tore, die sind, finde ich auch technisch noch geiler.
Rabona.
Ja.
Zum Beispiel. Oder
Scorpion
es gibt ein paar
Kick.
Andere. Aber solche, also
oder das 1:0 gestern vom FC St. Pauli gegen Werder Bremen.
Sowas halt, genau. Ja. Aber Fallrückzieher-Tore gewinnen in der Regel immer solche Abstimmungen. Und deswegen glaube ich auch, dass das Tor von Ragnar Ache wahrscheinlich das Tor des Jahres werden wird. Es ist ja auch ein spektakuläres Ding, den Ball genau so zu treffen. Da musst du schon ein bisschen was
sagt
drauf haben.
Sagt Lothar Matthäus dann eigentlich agrobatisch?
Agrobatisch, natürlich. Okay. Agrobatisch ist auf Ragnar Ache.
Ja, fantastisch.
Ja, natürlich, ja.
Hatte übrigens da auch noch einen Folgentitel. Ache ist süß, aber irgendwie...
aber das finde ich aber fast schöner.
Den finde ich aber sehr, sehr schön.
Wir machen, können auch Ache ist süß
ja,
machen.
Ja, Ache ist süß.
Ache ist süß, weil das Irre ist ja, wenn man Ragnar Ache den Vornamen abkürzt, dann heißt er R. Ache, ne?
Ja.
Das ist ja eh. Also vor ihm hatte ich auch in der zweiten Liga, wenn Kaiserslautern gegen uns gespielt hat, immer Angst. Weil er ist ein sehr kompletter Stürmer. Micky und ich haben ja gesagt, das wird der nächste Nationalspieler in Köln.
Ja, genau.
So, aber also, wir einigen uns drauf, Tor des Jahres, aber ich glaube am Ende Es ist schwer, mich festzulegen, aber ich würde eher sagen, kein Stürmer für die Nationalmannschaft. Aber jetzt du, dein Ragnar Ache-Plädoyer, Mike Nöcker.
Also, es hängt wie immer am Ende des Tages am System. Also, willst du einen Zielspieler haben oder willst du keinen haben? So, und mein Gefühl ist, dass die Nationalmannschaft ihn nicht haben, also keinen Zielspieler haben will. Und insofern passt er wahrscheinlich ins Bild von Julian Nagelsmann nicht rein. Ich finde nur, bevor wir darüber diskutieren, ob möglicherweise Niklas Füllkrug beispielsweise noch eine Chance hat auf die Nationalmannschaft und auf die WM, dann bitte nehmen wir auf jeden Fall eher Ragnar Ache mit.
Ja, aber du hast jetzt Fülle vorbei. Ja, ist aber schon so vorbei.
Du hast ja den etwas jüngeren Füllkrug, nämlich Johnny Burkhardt, der auch wieder da ist und der, glaube ich, noch das ein oder andere Tor folgen lassen wird in dieser Rückrunde, sofern er sich nicht wieder verletzt. Da kann man nur drauf hoffen. Johnny Burkhardt ist ein Thema für die Nationalmannschaft. Und ganz ehrlich, du hast, also nach meinem Dafürhalten, er hat jetzt auch eine lange Durststrecke gehabt in Newcastle und wenn er nicht gerade auf der 10, darüber haben wir in der Königstasse auch gesprochen, wenn er nicht gerade auf der 10 spielen muss, als 10-halber, 9-halber, nenn's wie du willst, hinter Gordon, dann ist auch Nick Woltemade unangetastet unser Zielspieler bei der Weltmeisterschaft.
Weil das ist ja die Frage, ne? Wie viele willst du dann noch da holen? Also Tim Kleindienst ist offensichtlich auch schon komplett vergessen. Gut, also ist jetzt halt auch, ne?
Ja, aber schwierig. Das ist natürlich Pech auch,
ja.
Tatsächlich.
Naja, also, klar. So, aber also nein, also nicht jetzt. Wann, wir haben
also ich würde
vier Monate
ich würde
bis zur
einen
WM.
Fitten Tim Kleindienst.
Nein, das stimmt, aber
ich
vielleicht
würde einen fitten Tim Kleindienst vom Rollenprofil eher mitnehmen als Ragnar Ache. Mhm. Hätte Ragnar Ache aber so als Stürmertypen,
ja,
weil ich das mag, wie der sich bewegt, weil der sehr kopfballstark ist, weil der einfach, der bringt einfach eine gute Energie in den Strafraum.
Ja.
Oder natürlich aus Sicht von Hertha BSC in der zweiten Liga eine sehr schlechte Energie.
Ja.
Den kannst du natürlich mitnehmen. Ich weiß nur nicht, ob ein Fallrückzieher für Köln gegen Hoffenheim schon bedeutet, dass er auf Weltmeisterschaftsniveau ein Faktor für die Nationalmannschaft ist.
Natürlich nicht.
Nein, ich weiß auch nicht, dass du es, Mike, ich weiß, dass du nicht gesagt hast, du forderst Ragnar Ache für die Nationalmannschaft. Aber es ist ja eine Frage. Es ist ein Stürmer. Also ich verfolge den ja seit seinen Frankfurter Tagen. Ich fand den immer interessant. Der hat halt lange nicht konstant getroffen. Dann hat er in Kaiserslautern etwas später als gedacht seinen Durchbruch geschafft. Eine sehr gute Zweitligasaison gespielt in Kaiserslautern, das weiß ich. Schöne Grüße an Johannes Ehrmann. Waren sie sehr traurig, als er gegangen ist. Bei Köln funktionierte er im System. Er hat die beiden Flügelstürmer. Aber ob das zwingend bedeutet, dass er im Sommer jetzt mit muss, ich sag nein.
Nein, im Sommer sicherlich nicht. Der Zug ist quasi abgefahren, würde ich mal behaupten. Aber ganz grundsätzlich, es ist ja so ein Spielertyp, wo man sich als Fan eigentlich danach sehnt, ne? Nach demjenigen, der quasi der Garant dafür ist, dass du, keine Ahnung, 10, 12, 15 Tore auf jeden Fall in der Saison spielst.
Ja.
Da gibt's ja so eine ungeschriebene Nostalgie und so eine ungeschriebene Sehnsucht, dass man so einen Knipser vorne hat.
Ja, klar.
Ne?
Also es ist ja nicht nur ungeschriebene Nostalgie, das ist halt einfach auch Effizienz, also halt schlau.
Verrückt ist übrigens, wenn du Ragnar Ache und Said El Mala übereinander legst, also die zu einer Person morphst, ist es Lukas Podolski.
So.
Rein von den Freunden von der Spielerlage und allem. Dann hast du den kompletten Stürmer. Also du hast den, ich finde das so spannend bei Köln und deswegen hoffe ich auch, ich hoffe, dass der HSV drin bleibt, ich hoffe, dass die Kölner drin bleiben und für beide sieht es ja Stand jetzt sehr gut aus.
Ja.
Weil die Kölner haben so eine spannende Mannschaft, der HSV auch, aber die Kölner haben so gut eingekauft, seit El Mala sagt, er bleibt noch ein Jahr, Ragnar Ache bleibt da. Einfach eine spannende Mannschaft, die auch in ihren besten Momenten wahnsinnig viel Spaß macht, gerade zu Hause.
Ja.
Dann geht da Trömmische und so.
Ja,
das ist geil, es macht total Spaß.
Finde ich auch.
Also, und ich finde, man muss es auch mal sagen, das wird jetzt allerdings ein etwas längerer Monolog, wenn ich darauf wirklich jetzt eingehe.
Fängst du jetzt auch an, wie Kompanie.
In Köln wäre wirklich alles top, wenn die nicht dieses beschissene Publikum hätten, das wirklich noch Rücksicht nimmt auf Menschen, die um ihr Leben kämpfen im Stadion.
Finde ich unmöglich. Hier geht es um Fußball. Da haben andere Dinge, sich unterzuordnen.
Lukas Kwasniok hätte halt auch bei der EM bei Eriksen gesungen.
Ja. Geht mal da beiseite. Ich will gucken, was da los ist. Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Du bist wirklich ein Schwein.
Oh,
aber also da muss man, also so doof, ja, muss man erstmal sein. Also zwei Dinge gleichzeitig, also wirklich doppelt reingeschissen. Ja, du hast, also erstmal, du bist es. Das ist doch wirklich nicht zu fassen, ey. Unglaublich, ey. Ja. Ja. Nein, aber es ist, aber wir nehmen uns auch Zeit.
Pass auf, ich möchte kurz die Hörer mal, ich habe es lange nicht an die Hand nehmen.
Ja, bitte.
Ich habe euch das ja geschickt,
ja,
weil es eh schon waberte.
Ja.
Und dann natürlich mit dieser...
Aber bitte, bitte lies auch nochmal das vor, was du unterstrichen hast.
Ja, genau, das schicke ich. Pass auf, also es ist ja klar, was passiert ist und nichts daran ist lustig. Und dass die Fans ihren Support einstellen, ist richtig.
Also es ist jemand jetzt schlussendlich auch zu Tode gekommen.
Genau, ein 90-jähriger Mann ist nach einem Sturz im Kölner Stadion gestorben, nachdem er im Stadion noch reanimiert werden konnte, ist er dann aber im Krankenhaus verstorben. Das ist die Geschichte drumherum. Ich habe die Radiokonferenz gehört und es hieß immer, es ist still in Köln, es gibt wahrscheinlich einen Todesfall, es ist dramatisch. So.
Ja.
Dann gehört es zur Etikette mittlerweile im modernen Fußball, dass der Support eingestellt wird. Ich finde das richtig so. Was macht Spiegel Online daraus? Bei der Bundesliga-Partie zwischen Köln und Hoffenheim war ein Mann schwer gestürzt und musste reanimiert werden. Jetzt, kausaler Zusammenhang, lernt man im Volontariat. Die Fanszenen stellten daraufhin ihre Unterstützung ein. Nun ist der 90-Jährige tot. Es ist doch, weißt du, als wäre es nicht alles schon hart genug.
Ja, oh Gott.
So, und ich schickte das, einfach um zu zeigen, wie irre das alles ist.
Ja.
Und wie die deutsche Sprache auch funktioniert, wenn man sie falsch zusammenbindet.
Ja.
So, und dann schrieb Micky direkt, ey, Kwasniok, Mann, Mann, Mann.
Ja.
So, und dann war klar, wir werden darüber sprechen.
Ja.
Und dann guckst du dir das an und dann sagt Kwasniok, er hätte sich gerne gewünscht, dass weitergesungen wird. Er hätte sich gerne eine bessere Stimmung für das Spiel gewünscht. Ja, also auch das ist schon schwierig und wir werden gleich dazu auch noch den Tweet von Ansgar Brinkmann, unserem Freund aus Osnabrück, vorlesen. Aber dann hinten raus, und das ist jetzt auch der Spiegel zitiert, Kwasniok verwies dabei auf die Rede von Bayern-Trainer Vincent Kompany zum Thema Rassismus vom Freitag. Er könne ebenfalls eine solche Grundsatzrede zur eingestellten Fanunterstützung halten. Dafür würden allerdings 12,5 Minuten nicht reichen.
Mhm.
Das ist ja auch das, was Mike gerade angeteasert hat am Anfang. Also spätestens da merkst du, Karneval funktioniert noch bei Lukas Kwasniok. Danach ist aber Transferleistung null, so wie meine Hertha am Deadline-Day. Also sich da hinzustellen, er kann ja, also dass er das eine sagt, okay, da sage ich, ist ein Trainer, der kommt aus der Emotion heraus, ist schon Quatsch.
Ja.
Aber dann die Fans, die nicht mehr singen, in einen kausalen Zusammenhang mit Kompanies Rede zu stellen, sagen, ich könnte jetzt auch eine Grundsatzrede halten, da merkst du doch, dass alles, was bei ihm im Kopf vor sich geht, von hier bis zur Tapete reicht.
Exakt. Also das ist wirklich spektakulär dumm, was er gemacht hat. Also du liegst an sich schon komplett falsch, in meiner Wahrnehmung und in unserer Wahrnehmung, was die Fanszene angeht, wie sie auf diesen, zu dem Zeitpunkt war es ja noch kein Todesfall, aber es war ein ärztlicher, medizinischer Notfall, wie die darauf reagiert haben. Nämlich, wie wir alle finden, richtig und gut und besonnen. Und das findest du nicht gut, weil du dir als Trainer nachvollziehbarerweise durchweg Unterstützung erhoffst, weil dann ja das Publikum der 12. Mann ist. Diesen Job haben sie aber nicht gemacht, weil sie ihre Rolle anders betrachtet haben und da haben die Fans ein sehr feines Sensorium dafür, was richtig und geboten ist. Dass du das anders siehst, ist okay. Dass du das auf einer PK nochmal so leidenschaftlich ausstellst, macht dich selber schon mal zum Idioten. Das ist schon mal, das lässt dich nicht besonders gut dastehen. Und Also das ist schon mal, da gehst du schon mal mit Null raus. Und als wäre das nicht alles schon blöd genug, setzt du dich dann auch noch in Beziehung zu der ungleich klügeren Rede von Kompany in dem sehr, sehr wichtigen und diskussionswürdigen Sachverhalt Rassismus im Fußball und der Gesellschaft und stellst deinen wirklich absoluten Null-Take dann auch noch in Bezug dazu, wo man sagt, das ist wirklich Doppel-Null. Also wie dumm, also ich gehe auch fest davon aus, dass ihm diese Worte auch aufgrund des gewaltigen Backlashes, den es wahrscheinlich gibt, schon jetzt, wo wir reden.
Hoffentlich intern auch gibt.
Intern vermutlich auch gibt. Da machst du dich natürlich komplett zum Nappel. Völlig ohne Not. Völlig ohne Not. Niemand hat dich darum gebeten.
Da wird der Jeck zum Narren.
Nein, es ist wirklich, ich glaube, wir alle können von uns sagen, wir mögen Lukas Kwasniok. Also ich mag ihn.
Ich habe ihm für meinen Teil den Vornamen entzogen.
Ja. So. Ich finde den, jetzt kommt also dieser entsetzliche Begriff authentisch, aber authentisch zu sein bedeutet halt eben auch, dass man manchmal authentisch doof ist und dann so dummes Zeug erzählt.
Authentischkeit.
Und das ist wirklich, also das ist auf allen Ebenen so bräsig.
Also und ich finde, was wir auch einmal ganz kurz erwähnen sollten, weil hier so viel in einem Zusammenhang mit einem sehr tragischen und traurigen Ereignis hier gelacht wird. Das soll natürlich auf keinen Fall respektlos gegenüber logischerweise dem 90-jährigen Fußballfan ja,
sein. Ich darf darauf vertrauen, dass es hier Menschen gibt, die das wahrscheinlich entkontextualisiert, zusammengeschnitten ins Internet stellen werden. Aber ich glaube, das steht außer Frage, dass das natürlich für sich genommen tragisch ist und dass wir darüber bestürzt sind, dass jemand im Stadion zu Tode kommt.
Aber genau, und dann auch nochmal ausdrücklich sozusagen von unserer Seite natürlich auch unsere Anteilnahme an die Hinterbliebenen. Aber die Dinge, die in diesem Zusammenhang passiert sind, sind halt so dumm,
ja,
dass es irgendwo ja, klar, lustig ist.
Ja.
Es ist ja nicht nur dumm. Es ist ja auch etwas, das wir hier schon öfter die Kultfalle genannt haben.
Ja.
Denn bei dem, was da passiert, bei dieser PK mit Kwasniok, ist ja, es baumgartet extrem.
Ja.
Und Lukas Kwasniok schafft es, die Metamorphose von Steffen Baumgart, für die Baumgart selbst 5 bis 10 Jahre gebraucht hat, also von seinem Werdegang über Paderborn, dann auch in Köln, HSV, jetzt Union, der Kult, also erst ein interessanter Trainer zu sein, dann der Kulttrainer zu werden und das Etikett von außen übergestülpt zu bekommen, es dann zu umarmen und selbst kultig zu werden. Das ist ja die Kultfalle.
Ja.
Dafür hat Baumgart die letzten 5 bis 6 Jahre gebraucht. Kwasniok hat es geschafft in einem halben bis dreiviertel Jahr. Der kam in die Liga als Trainer von Paderborn, ist er zu Köln gewechselt. Dann fanden wir das geil, der hat immer ein geiles Trikot an.
Mhm.
Das war so wie Steffen Baumgart, der bei 8 Grad minus noch im T-Shirt an der Seitenlinie coacht.
Ja.
Geil, das ist der mit den coolen Trikots, geile Ansprache, das macht Spaß, ist mal erfrischend, gute Rhetorik. Und innerhalb kürzester Zeit und vielleicht durch Zufall auch während des Karnevals ist so viel passiert rund um Lukas Kwasniok, auch interne Kritik, ist ja auch, da gibt es ja auch noch um die Personalie Elmaler und so, was ihn sozusagen sowohl als Trainer als auch als Bundesliga-Figur extrem beschädigt hat. Und ich glaube nicht, dass der das Ende der Saison in Köln noch erlebt.
Ah, okay. Interessant.
Interessant.
Ja, aber also jetzt nicht,
nicht
allein wegen der Rede, aber das ist mir, ich habe auch die Bilder vom Karneval gesehen, das ist mir zu sendungsbewusst und zu selbstgefällig in dem, was ich hier darstelle. Also deswegen meine ich, es ist die Baumgart-Falle am Ende.
Ja, ja.
Ich finde übrigens...
Also die Gefahr sehe ich auch. Mhm. Also ich gehe da mit. Ich würde mich noch nicht... Also ja, klar. Also kann passieren.
Wollen wir um 50 Euro wetten?
Ja, warum denn nicht?
Wir wetten um 50 Euro.
Wir
wetten um ein gutes Abendessen.
Ja.
Wenn Lukas quasi... Ja,
Moment mal, du hast gerade gesagt 50 Euro. Jetzt hast du ein gutes Abendessen.
Ja, in Berlin.
Ach so. Okay.
Nein, also wir machen es anders. Wir machen es so. Wenn Lukas Kwasniok im Sommer noch im Amt ist in Köln, lade ich euch beide in Berlin zum Essen ein. Mhm. Wenn nicht, ladet ihr mich beide hier in Hamburg zum Essen ein.
Ja, okay.
Okay.
Ja. Na, es ist tatsächlich ein bisschen zu viel Gartenhütte, ein bisschen zu viel Vereinsheim und Bier in Stretch Jeans. Und das ist nicht gut.
Stretch Jeans.
Stretch Jeans. Ich trinke ja Bier in Stretch Jeans.
Was ich übrigens auch daraus lese, ist ja, ich finde den als Trainer ja durchaus spannend und die Art und Weise, wie er den mit dem Kader vom 1. FC Köln umgeht und was er sozusagen auf den Platz bringt, finde ich tatsächlich spannend. Ich finde auch die Art und Weise, wie er Elmaler einsetzt, richtig, anders als die Kritik, die ihm da entgegengebracht wird. Ich finde es richtig, ihn langsam aufzubauen und er ist auch ein Spieler, der nicht immer von Anfang an spielen muss, je nachdem, gegen welchen Gegner man letztlich spielt. Es zeigt also auf der einen Seite, dass er eine gewisse, interpretiere ich daraus, eine gewisse Intelligenz als Trainer hat. Das zeigt er aber auch sehr deutlich, nicht unbedingt Hand in Hand geht, mit der Intelligenz vor einem Mikrofon oder vor einer Kamera aufzutreten.
Ja.
Und da sollte er vielleicht nochmal ins Trainingslager gehen.
Die einen haben es, das haben wir jetzt gelernt, die anderen haben es nicht. Und dann schließen wir doch einfach diesen Teil und diesen Podcast mit den weisen Worten unseres Freundes Ansgar Brinkmann. Sorry, scheiß auf Fußball, wenn ein Mensch um sein Leben kämpft, gar keine Empathie für Situationen. Ein Trainer, der sich am wichtigsten nimmt, ist deplatziert und wer auch immer diesen Clown geholt hat, muss sich fragen lassen, was er hauptberuflich macht. Fußball kann es nicht sein.
Ich beschließe mit den Worten von Mario Basler als Gaststar in Sturm der Liebe.
Also ich habe mir euch beide jetzt mal angeguckt, ihr beide habt Talent. Aus euch kann doch mal richtig was werden.
Und damit beschließe ich diesen Podcast für heute. Machen Sie es gut, gute Reise, dickes Küsschen.
Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.